Zunächst mal einen herzlichen Dank für den Willkommensgruß. Ich möchte auch herzliche Grüße weitergeben aus der Gemeinde Schriesheim. Eben als wir die Lobpreislieder gesungen haben, da dachte ich so daran, man muss immer dranbleiben. Wir waren jetzt einige Lieder neu und wir haben auch in Schriesheim so einmal im Monat einen Lobpreisabend. Und ich merke auch, jene Geschwister, die daran nicht teilnehmen, die stehen manchmal auf dem Schlauch, wenn wir im Gottesdienst auch das ein oder andere Lied davon singen. Und dann müssen sie zuhören. Und so ist es überall im Leben, dass wir dranbleiben müssen an dem Wirken Gottes, um wirklich zu erleben, der Herr ist mitten unter uns. Ich lese den Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, so viel erhabener der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. Dieser Briefabschnitt ist die Weihnachtsgeschichte des Hebräerbriefes. Das, was Lukas in seiner altvertrauten Geschichte und es begab sich berichtet hat, wird hier mit anderen Worten weitergegeben. Müssten wir heute eine Weihnachtsgeschichte schreiben, so fiele sie wahrscheinlich noch ganz anders aus als die des Lukas und des Hebräerbriefes. In einem der letzten Jahre vor Weihnachten sprach mich eine junge Frau aus unserem Bekanntenkreis an, ob ich nicht eine schöne Weihnachtsgeschichte für Kinder wüsste, in der aber nicht so viel von Jesus und Gott vorkommt. Eine Weihnachtsgeschichte ohne Jesus oder nur so am Rande erwähnt, die wusste ich auch nicht. Bei den Meinungsumfragen kurz vor Weihnachten wurde in den Antworten deutlich, was den Menschen heute Weihnachten bedeutet. Es ist zum Beispiel das Fest der Familie, unbestreitbar. Das Fest der Liebe, jawohl. Das Fest der Gefühle und der Geschenke, auch das. Doch bevor wir uns gedanklich weiter damit beschäftigen, wie unsere selbst verfasste Weihnachtsgeschichte aussehen wird, wollen wir uns auf die Fakten konzentrieren, die in der Geschichte nicht fehlen dürfen. Jesus wird nicht in einer x-beliebigen Zeit geboren, sondern als die Zeit erfüllt war. Gott hatte diese Zeit festgesetzt. In der Mitte der Zeit oder am Wendepunkt der Zeiten oder wie es hier heißt, in diesen letzten Tagen sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit war bei den Juden in zwei Epochen eingeteilt. In das gegenwärtige und zukünftige Zeitalter. Zwischen beiden lag nach jüdischer Auffassung der Tag des Herrn. Während das gegenwärtige Zeitalter durch und durch menschlich und böse war, wurde das zukünftige Zeitalter eine Zeit des Heils sein. Das bedeutet also, die alte Zeit geht zu Ende. Die Zeit der Unvollkommenheit. Und mit Jesu Geburt bricht eine neue Zeit an, Gottes Zeit. Wir sind ja auch erstaunt darüber, dass gerade zur Geburt Jesu unsere Zeitrechnung sich ausrichtet. Weihnachten vor 2000 Jahren wurde die Zeit des Heils, der Rettung und Erlösung eingeleitet. Doch nur wenige haben das bemerkt. Bevor wir darüber urteilen, warum das so ist, sollten wir bedenken, Gott hat viele Male auf mancherlei Weise geredet durch die Propheten. Gott hat also nicht 1000 Jahre geschwiegen und dann seinen Sohn als unverkennbares Zeichen in die Welt gesandt, sondern er hat sich mitgeteilt durch den Mund der Propheten. Bruchstückhaft zwar, aber Gott hat geredet, und zwar jeweils einen Teil der Wahrheit, der für die Hörer von Bedeutung war, durch Menschen, die abhängig waren von ihrer Zeit, von ihrer Umwelt, von ihrem Verstehen. Interessant ist, dass jeder Prophet in seiner jeweiligen Zeit von einem besonderen Auftrag erfüllt war. So zum Beispiel Amos von dem Ruf nach sozialer Gerechtigkeit. Jesaja von dem Gedanken an die Heiligkeit Gottes. Hosea war wegen seiner persönlichen bitteren Erfahrungen das Wunder der vergebenden Liebe Gottes zum Bewusstsein gekommen. Alle Propheten hatten aufgrund ihrer persönlichen und der Erfahrungen des Volkes Israel einen Teil der göttlichen Wahrheit erfasst und ihn zum Ausdruck gebracht. Keiner der Propheten hatte die Wahrheit in vollem Umfang erfasst. Im Gegensatz zu Jesus, der nicht nur ein Teil der Wahrheit, sondern die ganze Wahrheit selber war. In Jesus offenbarte sich Gott nicht nur bruchstückhaft, sondern auf vollkommene Weise. Eines Tages an jenem ersten Weihnachten hat Gott nicht nur durch Boten zu uns geredet, er ist selber gekommen. Dem vorläufigen Wort folgte das endgültige, das abschließende, das letzte Wort, nämlich Jesus Christus. Aber diese vollkommene Offenbarung Gottes in Jesus Christus war wiederum nicht so, dass es nun keinen Zweifel mehr gäbe. Denn Gott hat sich ganz klein gemacht. In einem Menschenkind tritt er in diese Welt. In seinem Sohn Jesus Christus spricht er zu den Menschen seiner Zeit. Man konnte ihn überhören. Und dennoch liegt ein Unterschied in der Offenbarung der Propheten und Jesus. Die Propheten waren Freunde Gottes. Jesus aber war der Sohn Gottes. Die Propheten verstanden Gottes Geist teilweise. Jesus dagegen war der Geist Gottes. Um zu beschreiben, wie Jesus war, bedient sich der Verfasser des Hebräerbriefes zweier Bilder. Einmal von der Herrlichkeit Gottes, der Ausstrahlung. Und zum anderen sagt der Verfasser, Jesus sei wörtlich der Charakter, das Abbild, das Ebenbild des Wesens Gottes. Charakter bedeutet im Griechischen zweierlei. Einmal Siegel und zweitens Stempel. Ich habe so schnell das Siegel nicht gefunden, aber ich habe hier mal einen Stempel mitgebracht, den ich benutze, um Kopien zu bestätigen. Nun, das Original, das liegt mir vor. Das muss ich mir anschauen. Das muss ich also prüfen und dann auch die Kopie, ob das so übereinstimmt. Und dann setze ich sozusagen diesen Stempel drauf und sage, ist identisch. Damals war es so, bei dem Stempel und dem Siegel, das also auf Briefe, Urkunden gesetzt wurde, dass man so ein bisschen Wachs da drauf träufelte und dann den Stempel da rein drückte und dann war es identisch. Dieser Stempel und auch das, was man da als Abdruck erkennen konnte. So müssen wir uns das vorstellen. Jesus Christus ist dieser Stempel, ja, ist dieses Siegel, ist bis in kleinste Einzelheiten hinein gleich wie Gott. Wenn also der Schreiber sagt, Jesus sei der Charakter des Wesens Gottes, so heißt das, Jesus ist das Ebenbild Gottes. In ihm, in Jesus drückt sich Gott aus. Wenn wir also auf Jesus blicken, dann schauen wir auf Gott. In Jesus kommt Gott exakt und vollständig zum Ausdruck. Vielleicht können wir es nun besser verstehen, wenn Jesus bezeugt, ich und der Vater sind eins. Wenn wir heute so einen Vater und seinen Sohn sehen, ich weiß nicht, Oskar, hast du einen Sohn?
Eine Tochter,
ja. Nun, wir sind immer so dabei, wenn Kinder geboren werden, sie zu vergleichen, na, haben sie Ähnlichkeit mit den Eltern. Und die meisten, meistens die Frauen, die gucken drauf und sagen, na ja, ganz klar, der Vater oder die Mutter. Oder man sagt so, sie gehören alle in einen Stall. Nicht? Irgendwie ist die Identität erkennbar. Gott, der Vater und Jesus, der Sohn, sind nicht nur so ähnlich. Und das ist mir so bewusst geworden, auch an diesem Weihnachten, dass wenn wir von dem Kind in der Krippe sprechen, ich werde gerade daran erinnert, unsere Tochter mit Familie lebt in den USA und sie haben uns ein so auf dem PC ein paar Bilder geschickt, so ein Video, und haben uns damit überrascht, als sie das Krippenspiel vorführen. Da liegt in der Krippe ein lebendiges Kind, das ist unser viertes Enkelkind, das da so vorher sich hinstrampelt und das freut einen. Und ich musste daran denken, Jesus war auch so in der Krippe. So wie ein Mensch. Er hat sich uns so gleich gemacht. Und trotzdem liegt dort in der Krippe Gott, der Vater. Es ist irgendwie menschlich nicht fassbar. Aber Gott hat sich so auf unsere Ebene gestellt, damit wir verstehen können, wenn er von dem Vater spricht, wenn er von dem Kind spricht, wie wir es in den Lesungen gehört haben, dass wir ja Kinder Gottes sein dürfen, dass wir sozusagen Anteil haben an ihm, dass wir mit hineingenommen werden, dass wir nicht nur von ferne stehen, sondern dass wir mit hineingenommen sind in die Familie Gottes. Er hat sogar von Erben gesprochen, dass wir in dieser Weise Anteil haben. Hier im Hebräerbrief heißt es von Jesus. Gott hat ihn zum Erben des Alls eingesetzt, wie er auch durch ihn die Welt geschaffen hat. Er hält das Weltall zusammen durch sein mächtiges Wort. Da erkennen wir, mit welch einzigartigem Gott wir es zu tun haben. Wenn wir solche Schlagworte hören von der Globalisierung, wie unsere Märkte heute funktionieren, wir produzieren nicht nur für Deutschland, sondern auch für China und für Australien und für welche Länder auch immer. Wir sind sozusagen miteinander verwoben und vernetzt. Gott ist es, der das alles schon lange überblickt. Wir kommen so langsam nach und nach dahinter, dass wir eigentlich alle in einem Boot sitzen. Und wenn irgendwo eine Krise auftritt, dann haben wir es auch gleich damit zu tun. Gott hatte von Anfang an diesen Gedanken, dass sein Sohn Jesus Christus, so klein wie er war in der Krippe, doch schon alle Welt umspannte. Nur wir müssen es nach und nach begreifen, dass wir es mit diesem Herrn, mit diesem allmächtigen Gott zu tun haben. Und dass wir ein Stückchen weiter denken von dieser Weihnachtsgeschichte, die wir alljährlich in den Weihnachtstagen lesen. Und am liebsten lesen wir ja die Geschichte von Lukas, weil uns das so irgendwie menschlich näher kommt. In der Gestalt eines Kindes kommt Gott in unsere Welt und richtet unter uns sein Reich auf. Denn durch ihn ist Erlösung, Vergebung und neues Leben möglich. In der Ohnmacht der Krippe und des Kreuzes begegnet uns Gott, der Vater, als der Mächtige, als der Überwindende, als der Retter der Welt. Ich frage nun, wie endet deine Weihnachtsgeschichte mit einem Knaben im lockigen Haar, wie es in der stillen Nacht, Heiligen Nacht heißt, oder mit einem Mann am Kreuz, der da sagen konnte, es ist vollbracht. Gottes Weihnachtsgeschichte ist noch nicht zu Ende. Er redet auch noch heute. Ich halte in einer süddeutschen Gemeinde eine Predigt. Ich habe ein ernstes Wort zu verkündigen. Am Ausgang kommt eine erboste Frau auf mich zu und sagt ganz erregt, wer hat Ihnen das von mir erzählt und meinem Mann? Ich bin so ein bisschen verdattert und sage, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich weiß gar nichts von Ihnen. Aber wahrscheinlich hat Gott heute zu Ihnen gesprochen. Und dann sollten Sie nicht zögern, die Sache mit Ihrem Mann zu klären. Ja, Gott spricht auch noch heute. Er ist nicht der ferne Gott, der da in der Krippe vergessen wird. Und ich weiß, in den Zeitungen standen bei uns wahrscheinlich überall die Krippenspiele und es wurde herausgehoben, wie das alles abgelaufen ist, wer nun der Hirte war und wer Maria und Josef war und wie das alles sich zugetragen hat und dass sie es ganz toll gemacht haben, die Kinder und so weiter. Und da bleiben wir manchmal stehen bei diesem Bild, das Kind in der Krippe und wie schön die Kinder das gespielt haben. Das ist auch anerkennenswert. Aber wir müssen weiterdenken, dass dieser Gott, der damals geredet hat, vor 2000 Jahren, in diesem Kind, das in die Krippe gelegt wurde, dass diese Geschichte weitergeht. Und dass sie nun schon 2000 Jahre andauert, als eine Geschichte des Heils. Wir leben in dem Zeitalter des Heils. Wir leben in dem Zeitalter der Erlösung. In dem Zeitalter der Vergebung. Und da, wo Gott in das Leben eines Menschen hineinspricht, Es kann manchmal ganz dramatisch sein. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der mich nach Weihnachten aufsuchte und eine ganze Litanei von seinen Sünden aufgeschrieben hatte. Und er mir erzählte, ich muss das vor einem Menschen einmal aussprechen. Und wir wissen, wie das ist, wenn man seine Litanei, wenn man seine Verfehlungen, wenn man das, was einen belastet, weil man nicht froh werden kann, wenn man das ausgesprochen hat. Manchmal ist es nötig, dass man es nicht nur so still im Kämmerlein vor Gott ausspricht, sondern manchmal ist es nötig, dass man es vor einem Menschen ausspricht. Ja, man schämt sich vielleicht, dass ich so ein schlechter Kerl bin. Aber was dann kommt, die Freude darüber, dass ich Erlösung, Befreiung, Vergebung erlebe, das ist wunderbar. Deshalb zögere nicht, die Sache zu klären. Denn wenn Gott zu uns spricht, dann geschieht das immer aus Liebe. Amen.